25 Pearls of People.
And now in season 17.
Presented by Exile. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 17 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EXA, Energy Exchange Austria. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein neunter Gast in Season 17 ist Thomas Schwabel, Gründer und CEO von Market Agent. Lieber Thomas, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Servus, hallo.
Du bist alleine gekommen. Ich habe eigentlich gedacht, dass du den Herrn Fridolin mitnimmst, wie angekündigt.
Ja, normalerweise ist mein kleiner Zwergdackel und auch Geiselnehmer 24-7 an meiner Seite und hat auch im Unternehmen wichtige Funktionen. Er ist nämlich zuständig für Akquise und Inkasso.
Boah, bist du wahnsinnig. Und heute ist er nicht da, weil ich keine Schulden bei dir habe. Noch keine, aber schauen wir mal irgendwie. Ich habe mich auf ihn gefreut und wir werden dann ein kurzes Dackel-Sample einspielen. Jetzt. Ja, ich wollte ihm eins abbringen irgendwie, aber wenn er nicht da ist, haben wir das auch eingebracht. Und dann, lieber Thomas, frage ich dich noch, Mannerschnitten oder Soletti, Süßes oder Salziges für dich?
Eigentlich lieber Salziges in dem Sinn, also Soletti bitte.
Dann machen wir einmal Soletti an dich. Lieber Danke. Thomas, Karriere, Werdegang, Podcast, Market Agent, habe ich dich anmoderiert, man kennt dich, du bist da führend tätig in Österreich, aber Karriere, Werdegang. Du hast an der WU studiert, da an der alten WU, ganz in der Nähe von meinem Office, wo wir jetzt sitzen, in den 90er Jahren. Ein paar Worte, welche Richtung hast du da gewählt?
Ja, ich habe Betriebswirtschaft studiert, eigentlich ein Stück weit planlos dazugekommen. Ich hatte vorher die Handelsakademie absolviert und wusste nicht genau, was ich machen sollte. Dann sind meine Freunde auf die WU gegangen und ich bin da eigentlich gefolgt. Eigentlich tiefen Herzen hätte ich Architektur studieren sollen.
Nicht schlecht. Aber immerhin spannende Entwicklung gewesen. Viele meiner Gäste sagen übrigens, sie haben keine Ahnung gehabt, was sie grundsätzlich machen wollen, sind aber dann aus der alten WU recht leibend rauskommen.
Ja, ich darf mich auch nicht beklagen und bin ja auch in die Marktforschung eigentlich durch Zufall geburzelt. Also ich habe mich beworben bei AC Nielsen, damals eins der größten Institute und wusste gar nicht so Detail, was die machen und hatte dort meine ersten Kontaktpunkte mit der Markt- und Meinungsforschung. Und nach knapp 2 Jahren dachte ich, das könnte man ja auch ins Internet transferieren.
Mhm. Und das hast du dann gemacht und marketagent.com habe ich auch noch stark in Erinnerung als, glaube ich, früheren Firmennamen. Oder wie MarketAgent oder MarketAgent.com? Wie nennt ihr euch jetzt?
Jetzt haben wir die Domain-Endung nicht mehr dabei und nennen uns nur MarketAgent, aber in unseren Startzeiten waren wir noch ganz stolz auf unser Online-Business und hatten immer .com hinten mit dabei.
Das war damals auch sicherlich die richtige Entscheidung und die URL ist ja noch immer da und zu nennen. Natürlich wird auch in den Shownotes verlinkt werden, wie später dann auch noch dann der Podcast, den wir dann später erwähnen. MarketAgent.com, wie gesagt, die URL, cooler Name. Erzähl ein bisschen was über die Gründungsgeschichte. War das dein Solo oder wart ihr da mehrere? Wie ist das entstanden? Also Nielsen hast du erwähnt, als Inspiration.
Ja, also es war meine Idee, ist mir beim Mountainbiken damals gekommen und der Ursprung war das Durchführen von Umfragen über SMS. Und mein Bruder hatte damals mit 2 Freunden ein Softwarehaus und die sind in den Internet-Frühzeiten sehr groß geworden und wollten unbedingt selbst auch was machen und nicht nur für ihre Auftraggeber programmieren. Und ich bin dort mit der Idee vorstellig geworden und habe dann gemeinsam mit der Firma meines Bruders Market Agent gegründet. Das war im Jahr 2000, starteten wir mit diesem Projekt und ganz zentral war die Idee, den Umfrageprozess zu digitalisieren, auch mit der Idee, es über SMS zu machen, was dann in Wahrheit nie so in dieser Form das Licht der Welt erblickt hat. Aber die Online-Forschung, die ist uns geblieben.
Wer im Jahr 2000 gegründet hat, der wird heuer 25. Darf man gratulieren, ist sicher einiges geplant, oder?
Ja, wir haben schon vor, im Herbst dann ein kleines Fest zu geben, aber ansonsten verhalten wir uns eigentlich ruhig, devot und dankbar und blicken eigentlich doch mit etwas Stolz zurück auf das, was im letzten Vierteljahrhundert so passiert ist.
Dann bleibe ich mal bei dieser Gründungsgeschichte. Was waren denn so die ersten Umfragen, die du als MarketAgent.com gemacht hast?
Naja, unser Start war mal in Summe alles andere als rühmlich. Ja. Also wir hatten begonnen und das Hauptproblem war ein methodisches. Ja. Wir hatten eine Internetdurchdringung von 40% und die Repräsentativität war damals offen gesprochen nicht gewährleistet. Das heißt, wir konnten nur 40% der Bevölkerung erreichen und jetzt war immer die Frage im Raum, na, wie verhalten sich die anderen 60%? Und es gab viel Interesse von unseren Kunden, aber niemand hat tatsächlich gebucht und wir standen eigentlich ganz knapp vor dem Aus. Das heißt, ich habe mich wieder beworben für Jobs und wollte eigentlich Market Agent verkaufen. Zum Glück habe ich niemanden gefunden, der da einspringen wollte und dann habe ich mich entschieden, es noch 3 Monate zu probieren und da ging dann irgendwie der Knopf auf. Und unser allererster Kunde war die Telekom Austria, damals die Online-Tochter Chat2Web.
Da kann ich mich noch gut erinnern, der spätere Chef der Immofinanz oder Finanzvorstand, der RHI, der Eduard Zehetner, war damals auch zuständig. Ja, es war eine tolle Zeit mit der Chat2Web und natürlich gleich ein Trophy-Kunde zum Start. Und schön, dass du nicht aufgegeben hast, auf jeden Fall.
Ja, jetzt rückblickend bin ich auch sehr froh drüber, weil es war damals alles andere als eine gute Zeit. Also der rote Teppich war da nicht ausgerollt und ich hatte das volle Programm, also mit Schlafstörungen, blutig gekratzt, verzweifelt, habe eigentlich vom Geld meiner Frau gelebt. Also das war wirklich bitterlich der Beginn.
Aber du hast dich durchgekämpft und dann ist eine prosperierende Phase der österreichischen Wirtschaft gekommen in den Nullerjahren. Habt ihr da einiges, glaube ich mal, mitnehmen können auch und Lehman im Jahr 2008, was hat das mit euch gemacht?
Das hat uns eigentlich gar nicht betroffen. Ja. Das war dann quasi so die Zeit, wo die Online-Forschung Fuß gefasst hat. Am Anfang sehr stark durch die Werbeforschung gepusht, weil wir in unseren Online-Fragebögen Dinge visualisieren konnten. Und wir haben so am Anfang der Nullerjahre uns jedes Jahr verdoppelt vom Umsatz. Und so waren wir auch in den Jahren 2008, 2009, 2010 vollkommen mit Wachstum beschäftigt und waren eigentlich Krisengewinner, weil die Online-Forschung auch günstiger ist als wie ein Telefoninterview und tendenziell hat uns das die wirtschaftlichen schlechten Rahmenbedingungen sogar gepusht. Das hat sich dann noch einmal wiederholt, weil in der Corona-Zeit, das war ebenfalls eine sehr erfolgreiche Zeit, wenn man das so sagen darf, bei all dem, was dort sonst passiert ist.
Ja. Hast du jemals eigentlich auch Telefonumfragen gemacht oder war es ja immer rein online?
Wir waren stets rein online, sind nach wie vor stets rein online und werden auch nie was anderes machen. Also wir sind digital mit Herzblut und glauben, dass es auch ganz wichtig ist, dass man hier einen klaren Fokus hat. Ja. Ich gehe auch nicht in ein Restaurant, wo ich ein Schnitzel, eine Pizza, einen Burger und einen Kebab bekomme, sondern ich möchte jemanden, der in seiner Disziplin der Marktführer ist, der das Know-how hat und der die Spielregeln voll inhaltlich kennt.
Für mich ist das natürlich auch viel sympathischer. Es ist natürlich subjektiv, weil die Mailbox, die kann ich immer abarbeiten und ein Anruf kommt immer zur falschen Zeit. Habt ihr da Erfahrungen damit auch von der, wie soll ich sagen, von der Sample-Höhe, dass die Kunden zufriedener sind, die Befragten?
Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Die großen Vorteile der Online-Forschung waren zu Beginn zum einen einmal die Investitionskosten, das ist günstiger, also es ist effizient und effektiv. Das zweite war die Visualisierung, aber auch die Erreichbarkeit von Nischenzielgruppen. Und der Punkt, den du ansprichst, ist die freie Wahl des Beantwortungszeitpunktes. Und dadurch, dass das Festnetz immer weiter zurückging und die Leute eigentlich nur mehr über das Mobiltelefon erreichbar sind und das doch ein sehr persönlicher Gegenstand wahrgenommen wird, was man mitnimmt ins Bett, in die Badewanne, aufs WC. Und da kommt halt der Anruf sehr oft im falschen oder zum falschen Zeitpunkt. Und insofern ist die Online-Befragung hier sicherlich zu.
Die Handynutzung hat sich ja auch total verändert. Da gibt es ja auch hunderte Studien dazu und anrufen tut man, glaube ich, fast nur noch im engsten Familienkreis. Man sieht es ja eh und so weiter und so fort auch. Ich Pandemie hast du auch angesprochen. Ich möchte in die Ist-Zeit hupfen und dir ein paar Zahlen abbringen von deiner Homepage. Von welcher Size, von welcher Menge an Studien sprechen wir da, von welcher Menge an Leuten, die ihr erreichen könnt?
Das Herz unserer Applikation ist unser Online-Panel. Das kann man sich vorstellen wie einen Pool an befragungswilligen Konsumentinnen. Das sind Leute von der Straße wie du und ich. Und das sind immerhin mittlerweile 3,2 Millionen Menschen in 89 Ländern. Und tagtäglich kommen 1000 frische Mitglieder dazu. Das heißt, wir rekrutieren über verschiedene Methoden jeden Tag 1000 Leute, die uns das Commitment geben, dass wir sie befragen dürfen. Und über dieses Tool führen wir jährlich im Schnitt so zwischen 1000 und 1300 Befragungen durch.
Das sind 4 am Tag, 3 bis 4, Wahnsinn, ja?
Ja, ich konnte das zu meinem Beginn nicht einmal in den besten Stimmungen erwarten, weil da waren wir froh, wenn wir 4 Studien in 2 Monaten gemacht haben. Aber ja, Shift happens, sage ich immer.
1300 Studien im Jahr, wie viel beantwortest du selbst als Privatperson oder natürlich auch als, wie soll ich sagen, als Tester deiner eigenen Qualität?
Als Privatperson kann ich mich hier nicht namhaft machen, aber ich teste halt sehr viel durch. Ja. Wir machen sehr viel Kooperationsprojekte, Projekte, wo ich auch persönlich involviert bin und die testet man einmal durch. In Summe ist jedes Projekt bei uns auch, wird in einem Buddy-System realisiert. Das heißt, da sind immer mehrere Personen dabei, um auch ein bisschen einen Blick über den Tellerrand zu haben. Und so werde ich schon im Jahr meine 100 Studien durchklicken.
Ich muss weiterfragen einfach. Wie groß ist der Anteil der Studien, die dann öffentlich gehen, von den 1300 im Vergleich zu denen, die, wo irgendwelche Firmen halt irgendwas wissen wollen, zum Beispiel von ihren Kunden oder irgendwas über die Customer Journey oder sonst irgendetwas?
Also der geringste Teil der Studien findet den Weg in die Öffentlichkeit. Das werden in etwa 10-15% sein. Der Rest, da dürfen wir auch nicht drüber reden, weder über unsere Auftraggeber, weder über die Inhalte und schon gar nicht über das, was rauskommt. Welche Studien finden den Weg in die Öffentlichkeit? Das sind all jene, die bewusst dafür konzipiert werden. Ja, also die Markt- und Meinungsforschung und was dann produziert wird, die Daten sind willkommene Gäste in den Redaktionen. Und Umfragen werden oft auch als PR-Instrument verwendet, um Publizität zu generieren. Und das werden in etwa 10-15% unserer Arbeit sein.
Und wenn man sich auf dich vorbereitet, findet man dich auch im TV, im großen Sexreport zum Beispiel. Das war auch so eine Studie für die Öffentlichkeit, nehme ich an.
Das war ganz klar für die Öffentlichkeit konzipiert. Das war die größte Studie zum Thema Sexualität in Österreich, die durchgeführt wurde mit einem irrsinnig großen Fragebogen, mit, glaube ich, 3000 Interviews. Und Puls 4 hat daraus die Staffel Oversexed gemacht. Und wir werden in den nächsten Tagen noch ein Best-of veröffentlichen.
Sowas geht immer im TV natürlich auch, wenn man es nochmal spielt. Oder ist das erneuert dann?
Sowas gab es schon einmal vor 10 Jahren und ist 2024 wiederholt worden. Inwieweit das ein Zukunftskonzept ist, wo halt Sexualität und nackte Haut allgegenwärtig am Smartphone ist, das traue ich mir jetzt eigentlich nicht zu bewerten oder zu beurteilen.
Ja, aber gibt es eigentlich irgendetwas von den Themen her, wo man sagt, das ist nicht geeignet für eine Studie? Da kann man eigentlich zu allem eine Studie machen, oder? Grundsätzlich ist man immer als Player in einem Segment neugierig, wie irgendwas ist, was man noch nicht weiß?
Naja, grundsätzlich kann ich alles erfragen. Ja? Manchmal macht das mehr Sinn, manchmal macht das weniger Sinn und das möchte ich an 2 Punkten festmachen. Ich habe ja immer den Unterschied, ich kann etwas messen und ich kann etwas befragen. Und bei vielen Dingen sind Messungen ganz einfach sinnvoller, weil da spielt halt kein Vergessen eine Rolle, keine soziale Erwünschtheit eine Rolle. Das ist genauer. Die Umfrage hat genau dann seine Vorteile, wenn es auch darum geht, warum setzt man eine Handlung. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel wissen möchte, wie jemand Auto fährt, dann ist es viel vernünftiger, die Daten aus seinem System auszulesen über irgendwelche Chips. Wenn ich aber wissen möchte, was der Treiber dahinter ist, was die Motive sind, was die Beweggründe sind, was die Barrieren sind, warum man etwas nicht macht, dann muss man nach wie vor fragen.
Wir nehmen die Folge am 28. Jänner auf. Sie wird am 7. Februar gesendet und heute habe ich mich über eine Fragestellung von der Kronenzeitung aufgeregt. Sollen die Banken ihren Beitrag zum Budget leisten? Das ist so eine Frage, da antworten ja 90% automatisch mit Ja.
Ja, und das ist
wie
dann…
Wie geht man mit der Methodik um bei den Fragen?
Ja, das ist auch ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ich zitiere das jetzt anhand eines anderen Beispiels. Wir gehen zum Thema Nichtraucherschutz in der Gastronomie. Und ich könnte jetzt zwei Fragen dazu formulieren. Die eine wäre, was möchten Sie sich alles vom Staat aufoktroyieren lassen? Und das nächste ist, er verbietet fette und süße Lebensmittel und wollen Sie das wirklich? Und die zweite Fragestellung könnte heißen, möchten Sie dafür verantwortlich sein, dass das Servierpersonal an Lungenkrebs stirbt, um jetzt zwei Extreme zu spielen. Das heißt, in der Formulierung der Fragestellung kann ich sehr viel steuern und ich glaube, dass es unsere Aufgabe als Demoskopen ist, und dass wir ganz einfach hier eine sehr objektive Fragestellung wählen.
Ganz spannend. Ich finde auf deiner öffentlichen Kundenliste, du hast die Chat2Web genannt, wir finden auch die Telekom, die OMV, die Post. Als Abonnent vom Gewinn glaube ich mich auch erinnern zu können, dass da ein Barometer gibt und so weiter. Wie passiert dann so eine Zusammenarbeit, wenn ich mich an dich wenden will? Da wird man euch über die Webseite erreichen und dann macht man gemeinsam ein Design, entwirft das. Wie rennt das, Thomas?
Also ganz grundsätzlich ist die Marktforschung nach wie vor ein Spielfeld der großen Konzerne. Man hat eigentlich damit gerechnet, es gab die Hypothese, dass durch die niedrigeren Investitionskosten der Online-Forschung auch Klein- und Mittelbetriebe mehr Marktforschung betreiben wollen oder werden. Das ist aber nie so eingetreten. Es sind die großen Markenartikler, die sich mit Marktforschung beschäftigen. Und wenn wir uns anschauen, eine Liste der 20 oder 25 größten Werbetreibenden in Österreich, so haben 17 davon schon Berührungspunkte mit uns gehabt. Wie läuft ein Projekt ab? In der Regel kontaktiert uns ein Auftraggeber und schildert uns sein Informationsbedürfnis und wir entwickeln auf dieser Basis ein Studiendesign und ein Konzept, wie man diese Fragen beantworten kann. Wenn der Auftraggeber mit diesem Ansatz zufrieden ist, entwickeln wir einen Fragebogen und dieser wird dann im Ping-Pong-Verfahren abgestimmt, so bis beide Seiten glücklich sind. Das heißt, wir von der methodischen Seite und unser Auftraggeber mit den Inhalten, dass alle entsprechend berücksichtigt sind. Dann wird der Fragebogen programmiert, es wird eine Stichprobe gezogen. Es gibt dazwischen irrsinnig viel Qualitätssicherungsmerkmale, dass man überprüft, ob Leute zu schnell ausfüllen, ob da Lücken dabei sind, ob die Muster klicken, also sehr viel an Arbeit im Hintergrund. Wenn die Stichprobe voll ist, dann wird noch einmal der Datensatz gecleant und am Ende des Tages gibt es eine Auswertung und oft auch eine Präsentation der zentralen Erkenntnisse.
Und es funktioniert auch für die Teilnehmenden. Gut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, irgend so eine Sekt- oder Champagner-Studie wurde ich von euch zu Jahresbeginn eingeladen mitzumachen und das fetzt einfach vom Design her und macht auch Spaß. Da war es besonders witzig, glaube ich.
Ja, dafür sind die Marktforscherinnen nicht bekannt, dass sie besonders witzig sind.
Aber in dem
sind.
Fall war wirklich. Ich hab schmunzeln müssen bei jeder zweiten Frage.
Ja, absichtlich. Also wir versuchen da schon noch ein bisschen, die jungen Wilden kann man mit 25 Jahren im Dienst nicht mehr sagen, aber wir versuchen uns da schon ein bisschen abzugrenzen. Und bei dem von dir angesprochenen Champagner-Index haben wir explizit eine andere Art der Fragestellung gewählt. Das heißt, wir haben das nicht, es geht um einen Konjunkturbarometer und es geht um das Erheben der Zukunftsaussichten und wir haben jetzt nicht gefragt, wie beurteilst du die von sehr gut bis überhaupt nicht gut, sondern wir haben halt gesagt, stell dir vor, die Zukunft ist ein Champagnerglas, wie voll wäre das? Und wenn dein Unternehmen ein Gebäude wäre, wäre es der Burj Al Arab oder wären es die Katakomben? Das heißt, wir haben immer versucht, mit einem Augenzwinkern abzufragen, glauben aber über diese implizite Fragetechnik dann in Wahrheit fast die objektiveren Ergebnisse damit zu erzielen.
Ich habe es spannend gefunden. Also ich muss mich manchmal auf Kundenwunsch durch Umfragen auch durch, vor allem da ging es immer um Lieferkette und ist mal ESG eh brav, da werde ich dann immer müde. Aber das fand ich wirklich lustig.
Ja. Das ist ja grundsätzlich ein Problem, dass die Teilnahmebereitschaft bei Befragungen enden wollend ist. Ja, das heißt, wir müssen genau aufpassen, dass die Fragebögen nicht zu lang werden und auch den Respondenten ein Stück weit fesseln. Ja, und das ist halt das Problem, wenn ich dann 60 Fragen zu einem Thema stelle, was für dich keine Relevanz hat, dann wird ganz einfach dein Commitment irgendwann einmal vorbei sein.
Ja, und das ist auch Whisky Titel. Also ich sage in dem Fall nicht Don't Judge a Book by its Cover, sondern sehr wohl natürlich. Also bei dieser Champagner-Index-Befragung wurde ich reingeloggt. Jetzt ein bisschen eine provokante These. Ihr seid Marktforscher. Würdet ihr euch auch als Trendforscher sehen? Glaubst du, dass du da irgendwelche Trends, dass du in die Zukunft blicken kannst, oder ist es eine Momentaufnahme für einen Auftraggeber?
Es ist offen gesprochen eine Momentaufnahme. Da gibt es ja schon dieses Zitat, Prognosen sind schwierig, insbesondere dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Genau. Und Marktforschung ist keine Trendforschung. Ja, ganz im Gegenteil. Ja, es ist sehr oft, dass man sehr innovative Dinge gar nicht abtesten könnte. Ja, hätte man vor Coca-Cola gefragt, ob ein Getränk dunkelbraun sein kann, dann wäre das durchgefallen. Hätte man vor dem Siegeszug des iPods ein Elektronikgerät in strahlend weiß gemacht, wäre das durchgefallen. Das heißt, man holt halt die Gesamtbevölkerung ab, aber jetzt nicht die Early Adapters. Da muss man sich anderer Methoden bedienen, muss entweder was die Stichprobe, ein Sample ziehen, was mit Vorreitern randvoll ist. Aber Marktforschung ist nicht Trendforschung, das funktioniert ein Stück weit anders.
Ich bin auf jeden Fall extrem neugierig und wir haben im Vorgespräch eh schon, vielleicht machen wir im Mai was gemeinsam, das müssen wir noch besprechen. Energie, das Schlagwort darf ich dir auch hinknallen, da wird auch sicher schon das eine oder andere über deinen Schreibtisch, so Anbieterwechsel und so weiter, gelaufen sein über die Jahre. Bei 1300 im Jahr geht es ja gar nicht anders. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ist irgendwie so das Gesetz der großen Zahlen, irgendwie streift uns jedes Thema, ob das jetzt Aufzüge sind, Kaminbauer, irgendwelche Joghurtprodukte. Das heißt, wir haben mit den meisten Warengruppen, Branchen und Kategorien zu tun. Sicherlich gibt es einen Schwerpunkt bei den Fast-Moving Consumer Goods, aber auch der Energiesektor trifft uns immer wieder. Und da sind es oft auch Studien, die dazu dienen, dann medial zu publizieren, also medial publiziert zu werden. Wir haben schon kurz drüber gesprochen. Und da eignen sich natürlich solche Themen, wie zufrieden man mit den Kosten ist und ob man gern wechseln würde und was einen hindert, dran zu wechseln, um ganz einfach hier bestimmte Prozesse auch zu initiieren.
Weil die ganze Season steht unter dem Energiemotto, danke auch dafür. Und noch einen Namen knall ich dahin, Jugendstudien irgendwie, der Dockelix, ein Matura-Kollege von mir, du kennst ihn auch ewig und ihr macht, glaube ich, auch eigentlich schon sehr lange Dinge gemeinsam.
Ja, der liebe Alexander Knechtsberger, mit dem machen wir seit über 10 Jahren Studien, da gibt es die Studienserie den Jugendtrendmonitor. Und da untersuchen wir Jahr für Jahr, was junge Österreicherinnen und Österreicher so bewegt, immer zu verschiedenen Themen. Und das werden wir auch heuer wieder machen. Wir planen heuer aber einen Relaunch und wollen die ganze Studie nicht nur in Österreich durchführen, sondern wir wollen den Jugendtrendmonitor zum ersten Mal international erheben, um auch Vergleiche dann ziehen zu können zwischen der Jugend in Italien, der Jugend in Frankreich, in Spanien und in Österreich. Das heißt, der Jugendtrendmonitor wird europäisch.
Spannend, spannend. Und Internationalität möchte ich auch noch, du hast Standorte in mehreren Ländern, neben Wien auch noch?
Ja, also unser Headquarter ist in Baden, dann haben wir noch ein kleines Büro in Wien, was aber mehr für Repräsentativitätszwecke dient. Und dann haben wir noch in Maribor in Slowenien ein Office und in Zürich.
Warum braucht man als Digitaler die Vor-Ort-Präsenz?
Ja, grundsätzlich sagen wir ja, dass die Online-Forschung so wie das Internet keine Grenzen kennt und wir haben ja Befragungspanels in 89 Ländern und einer der großen Vorteile ist bei Multi-Country-Studien, dass man das über einen Ansprechpartner machen kann. Aber für den Kundenkontakt ist es am Ende des Tages doch ein People-Business. Ja. Man möchte seinen Marktforscher vor der Haustüre haben, man möchte Hände schütteln, man möchte das mit ihm besprechen, weil halt doch am Ende des Tages sehr viel Vertrauen mit im Spiel ist. Wir verkaufen am Ende einen PowerPoint-Bericht, der ist mitunter gar nicht so billig und da hat man halt gern seinen Lieferanten direkt vor der Tür.
Du hast mir mitgebracht einen Zwischenbericht on the fly Kryptobarometer, hochspannend. Time to market, möchte ich jetzt sagen. Also die Kryptobranche und das Investieren in Kryptoassets kommt immer mehr in der Anlagegesellschaft an. Was steckt da dahinter? Wir werden jetzt noch nicht viel erzählen, aber so ein bisschen an Teaser bitte ich dich drum.
Ja, wir haben ja Kryptowährungen schon seit, glaube ich, knapp 10 Jahren bei uns im Incentive-System. Das heißt, unsere Umfrageteilnehmerinnen werden incentiviert und können sich das auch in Krypto auszahlen lassen. Das heißt, wir sind an dem Thema schon länger dran und jetzt haben wir gedacht, okay, es wird immer populärer und wollten das auch mit einer Studie quasi abbilden.
Hoffentlich bist du nicht short in Krypto jetzt, wenn du die Teilnehmer
kriegst. Und haben den Kryptobarometer ins Leben gerufen. Der wird seit 1. Jänner ongoing erhoben, also Tag für Tag. Und wir werden dann halbjährlich die Ergebnisse veröffentlichen. Das heißt, im Sommer gibt es dann die ersten offiziellen Ergebnisse. Wir haben aktuell 500 Interviews in 3 Ländern gemacht. Das ist Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und fragen halt sowas wie die Einstellungen, wie man sich selbst einschätzt, das Wissen. Da glauben beispielsweise 3 von 10, dass sie sich sehr gut auskennen. Wir fragen, ob man Kryptowährungen als vertrauenswürdig einschätzt. Das ist in etwa ein Drittel der deutschsprachigen Bevölkerung.
Da wird es dann natürlich besonders spannend, das in der Zeitreihe zu vergleichen.
Genau richtig. Das ist sehr oft bei Befragungen, dass wenn man die gleichbleibend über mehrere Jahre laufen lässt, dass da dann erst wirklich das Fleisch am Knochen kommt. Nicht zum Beispiel frage über Homeoffice.
Jetzt kriegt der Friedolin gleich einen Hunger, wenn du das so sagst, Fleisch am Knochen.
Aber er wird sich zu Hause wälzen und sagen.
Spiel mal Sample nochmal ein kurz.
Ja. Er wird sich denken, apropos Knochen, wo ist meiner? Ja? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel frage, Homeoffice, ja, dann hat sich das natürlich vor Corona ganz anders dargestellt als während Corona und jetzt scheint es ja wieder in die andere Richtung auszuschwenken und insofern macht das gerade bei solchen Dingen durchaus Sinn, das langfristig zu beobachten und so werden wir das auch bei den Kryptowährungen machen. Also das ist jetzt der Startschuss gefallen, in Wirklichkeit zu spät. Also lustiger wäre es gewesen, wir hätten schon vor 5 Jahren begonnen, aber es ist nie zu spät, den ersten Schritt zu setzen. Jetzt haben wir es und jetzt werden wir es die nächsten Jahre mitverfolgen und 2-mal im Jahr veröffentlichen.
Hochspannend. Na, das ist, was ich da so sehe, finde ich gut. Wann kommst du das erste Mal raus damit? Wann hast du vor?
Im Sommer. Wir wollen halbjährlich rausgehen. Das heißt, wir erheben jetzt bis Ende Juni und werden Mitte Juli dann die ersten Ergebnisse in Form einer Pressemeldung veröffentlichen.
Das ist aber dann doch ein sehr großes. Wie lang dauert so ein durchschnittliches Projekt oder kann man das nicht sagen? Das ist dann doch sehr lang. Das ist ein großes, oder?
Ja, das ist in diesem Fall, weil das Studiendesign so abverlangt. Aber ich habe das ganz am Anfang kurz angerissen. Wir kommen ja aus der Werbeforschung. Und da waren unsere durchschnittlichen Projektdurchlaufzeiträume 36, 48 Stunden. Ja, das heißt, beim Pre-Testing von Anzeigen oder TV-Kampagnen hat man immer nur ein ganz, ganz schmales Zeitfenster. Und das ist auch eine Stärke der Online-Forschung. Sie funktioniert sehr schnell. Ein klassisches Projekt wird dauern 10, 14 Tage.
Was wir überhaupt nicht gesprochen haben, Marktforschung, Meinungsforschung, macht sie auch so politische Themen? Fragt ihr das auch ab?
Wir sind in der.
Also eigentlich ist eh fast alles politisch, aber auf Auftrag einer Partei meine ich zum Beispiel.
Wir haben politische Parteien unter unseren Kunden sehr wohl, die uns aber nicht für die klassische Sonntagsfrage beauftragen. Das ist auch ein Thema, was wir nicht durchführen, weil das ein bisschen anders funktioniert und da muss man nachher umverteilen und umgewichten. Wir sind keine Politologen und da kennen wir uns offen gesprochen auch zu wenig aus und ich sage, alles, was ich nicht gut kann, lasse ich lieber bleiben. Wo wir da eingebunden sind, ist tendenziell, wenn es um Themen geht, ja. Das heißt, das Abklopfen, wie relevant ein Thema ist, wie das bewegt, was sich Leute dazu denken, was Leute hören wollen und so, da sind wir eingebunden. Bei klassischen Sonntagsfragen und Wahlprognosen nicht.
Gut, und in der Vorbereitung habe ich noch was gefunden, das ich noch nicht kannte, gebe ich zu. Einen Podcast von euch, der Market Agent Insight Hub heißt. Und das ist ja auch was ganz Besonderes, weil es, glaube ich, sehr KI-generiert daherkommt. Auch da ein paar Worte dazu, bitte.
Das ist in der Tat so und wir sind auch irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, weil wir bei sehr vielen unserer Abläufe uns mit KI beschäftigen. Das fängt an bei der Visualisierung nachher von Ergebnissen, wo wir das Ganze auch noch über Illustrationen darstellen. Da greifen wir sehr gern zu KI. Und so sind wir auch zu einem Tool gekommen, was uns aus einer Studie, einem Podcast spricht. Das ist natürlich ein bisschen technisch, aber wir haben das Ganze sehr lustig gefunden und laden quasi in ein solches Tool 20 Charts rauf und erhalten wenige Sekunden später einen 10-15-minütigen Podcast, wo sich zwei Personen auf Englisch unterhalten zu dieser Studie. Und es ist fast ein bisschen spooky, dass das inhaltlich wirklich sehr, sehr gut passt. Ja. Die große Reichweite erzielen wir dann nicht und das kann ich auch ganz gut nachvollziehen, weil es fehlt halt ein bisschen die Persönlichkeit, der Schmäh, es ist halt ein technisches Ding.
Ja. Es muss auch erst entdeckt werden als neuer Podcast, es ist wieder eine ganz andere Bubble und eine ganz andere Welt. Wir werden es auf jeden Fall verlinken und was ich gut gefunden habe, dass ihr da einen Gender-Mix gemacht habt, also eine weibliche Stimme mit einer männlichen Stimme, dass man es gut auseinanderkennen kann. Und warum auf Englisch?
Weil das auf Deutsch ganz einfach nicht gescheit funktioniert. Es gibt dann Tools, die translaten und das haben wir lang probiert, aber das kommt sehr holprig daher. Jetzt weiß ich nicht, wenn ein englischer Native Speaker die englische Variante hört, vielleicht findet er die auch holprig, aber mit der können wir ganz gut leben. Mit der deutschen waren wir unzufrieden und sagen, nein, noch nicht. Mal schauen, was da die Zukunft bringt.
Mich gibt es jetzt als Avatar seit einem Quartal circa und der macht mir auch selber Angst. Ja. Der hat aus den Podcasts meine Stimmen ausgelesen, quasi, also meine Stimme oder Stimmen, je nachdem, ob ich verkühlt bin oder nicht. Und fürs Video bin ich da gesessen, wo du jetzt sitzt und es ist angstmachend irgendwie. Aber der soll dann meine Texte sprechen.
Ja, also ich bin da auch sehr vorsichtig. Ich denke nur, wenn man hört über diesen Enkelkindertrick am Telefon und was das für Cybercrime bedeuten kann, wenn jemand deine Stimme perfekt nachmachen kann, das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Also ich kenne auch schon Konzerne, wo es bei Pressekonferenzen kein Filmen mehr gibt, dass es kein Bewegtbild von den Vorständen gibt.
Wahnsinn. Irgendwann kriegst du ein SMS vom Herrn Fridolin und er sagt, Thomas, ich habe mein Handy verloren und dann weißt du, was geschlagen hat. Ne?
Ja.
Ja, du, ich bin am Ende mal meiner Fragen jetzt angekommen. Natürlich neugierig. Ich glaube, es macht dir wie am Tag eins Spaß und entwickelt sich auch weiter der Markt, glaube ich. Oder KI als großes Thema, das wir zum Schluss noch angerissen haben.
Ja, also ich bin ganz grundsätzlich ein tendenziell eher getriebener Mensch und so mit Stillstand habe ich so meine Probleme. Das heißt, wir möchten da schon nach wie vor was bewegen. Ich meine, ich lebe davon. Ich glaube, ich bin das auch meinen 35 Mitarbeiterinnen verantwortlich, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und dass es ein nach wie vor ein Unternehmen ist, dem es gut geht und das eine Chance in der Zukunft hat.
Das würde ich bei meinem Unternehmen genauso sagen. Es ist nach wie vor Prost und ich finde das cool, dass du irgendwie unterbrochen hast, das Wort perierend irgendwie. Und ja, es macht auch alles Spaß. Gut, lieber Thomas, ich glaube, ich werde mich bald bei dir melden, um weiter zu plaudern. Hat mir riesig Spaß gemacht. MarketAgent.com in dem Fall mit der Url und der Podcast sind in den Shownotes verlinkt. Danke fürs Reinhören an euch da draußen. Ein Tschüss mal von meiner Seite.
Danke auch von mir. Alles Liebe. Ciao, Baba.
Tschüss, tschüss. Send them.